Hallo und herzlich willkommen zum Couragecast, dem Podcast des Deutschen Kindervereins. Ich bin Eva Völker. Die Verbrechen an den Kindern von Lüchte gingen ihnen unter die Haut. Seit vielen Jahren sind Ina und Andreas Tolksdorf Pflegeeltern in Hameln. Für eines der Pflegekinder, denen in Lüchte sexualisierte Gewalt angetan wurde, war das Jugendamt Hameln zuständig, mit dem die Tolksdorf selbst seit Jahren zu tun haben. Durch diese Nähe zu dem Fall wurde das Paar wachgerüttelt. Sie fühlten, dass sie etwas tun mussten für die Kinder von Lüchte. Zusammen mit Gleichgesinnten initiierten sie Schweigeaktionen mitten in der Stadt, stellten Kinderschüchen zum Gedenken auf. Sie organisierten Demos, wurden im Landtag gehört und riefen eine Selbsthilfegruppe ins Leben. Auch das Projekt Geborgengarten ist daraus entstanden. Ein Ort in Hameln für Menschen, denen sexualisierte Gewalt angetan wurde. Über dieses Projekt, die Rolle von Prävention im Kinderschutz, die Herausforderungen für die Jugendämter und ihre Aufgaben als Pflegeeltern erzählen Ina und Andreas Tolksdorf in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Couragecast, Ina und Andreas Tolksdorf. Hallo.
Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben beide eine Initiative gegründet, die Kinder von Lüchte, die auf die Kinder aufmerksam macht, denen in Lüchte sexualisierte Gewalt angetan wurde. Sie wollen, dass diese Kinder gehört und gesehen werden. Warum ist das so wichtig?
Also gestartet waren wir mit der Initiative aus dem Gedanken heraus, dass eben die Blickrichtung sehr schnell beim Hochploppen von solchen Ereignissen eben auf die Täter und auch auf die Verantwortlichen dann gerichtet wird. Die aber eigentlich davon betroffen sind, und das sind die Kinder, die rutschen ganz schnell und einfach durch die Lattenroste und werden vergessen. Und das war uns ein Hauptanliegen, eben den Fokus auf diese Kinder wiederzubringen, weil die Kinder müssen das Leben lang oder mit ihrem weiteren Leben mit diesen Geschehnissen leben. Täter werden verurteilt, Verantwortliche eventuell auch und geraten schnell wieder aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Und damit ist das für die Öffentlichkeit dann auch erledigt. Die Kinder tragen es aber trotzdem weiter. Und da möchten wir eben auch einen Gegenpol zu setzen und deswegen setzen wir uns für diese Kinder ein.
Wie ist diese Initiative entstanden?
Ja, das war vor 2 Jahren, als das aufploppte mit diesem Missbrauchsskandal auf dem Campingplatz, der hier knapp 30 Kilometer von uns entfernt ist. Es hat uns natürlich erschüttert, wie viele andere Fälle vorher auch schon. Das Besondere hieran war, dass es uns indirekt betroffen hat, weil auch wir als Pflegeeltern mit dem Jugendamt zu tun haben, was eben ein Pflegekind dorthin vermittelt hat und eben diese räumliche Nähe.
Also Entschuldigung, das war eines der betroffenen Kinder dann.
Richtig. Ja. Und vor 2 Jahren stand das wirklich tagtäglich hier bei uns in der Zeitung. Und wie mein Mann schon sagte, als wir merkten, dass das so ein bisschen der Fokus von den Kindern wegrutscht, war bei uns ganz deutlich, dass wir irgendwas tun müssen. Wir haben dann mit Freunden hier an diesem Tisch gesessen und überlegt, was wir tun können. Und bei all dem Schrecklichen kam immer wieder dieses, uns fehlen eigentlich die Worte. Eigentlich ist das so schrecklich, dass man eigentlich nur was Falsches sagen kann. Und wir haben dann gesagt, wir werden eine Schweigeaktion starten. Wir wollen trauern um das, was passiert ist und wollen stille werden, innehalten und wirklich an diese Kinder denken. Und wir haben hier an einem Samstag gesessen und geplant, was wir tun wollen. Und den Mittwoch drauf waren wir das erste Mal in der Innenstadt in Hameln, haben symbolisch für jedes betroffene Kind, was bis dahin bekannt war, ein kleines Paar Kinderschüchen aufgestellt und uns dann dorthin gestellt und geschwiegen. Und eine halbe Stunde wirklich nichts zu sagen, ist schon eine Herausforderung. Also für einen selbst, aber auch für alle, die drumherum sind. Und wir wussten nicht, was passieren wird. Wir waren offen für alles. Und aus diesem Schweigen, was wir dann Woche für Woche wiederholt haben, hat sich sehr, sehr viel entwickelt.
Sie waren also mitten in der Stadt, in Hameln, auf dem Marktplatz?
Ja, der Marktplatz ist nicht direkt in der Innenstadt, aber es ist der ehemalige, also der historische Marktplatz gewesen. Das ist dann der Pferdemarkt, so nennt er sich hier in Hameln. Und da ist die Münsterkirche und das Hochzeitshaus, also zentrale Stellen in der Innenstadt Hamelns.
Ja. Also ich stelle mir vor, durchaus auch viele Passantinnen und Passanten, Menschen, die vorübergehen. Ja. Wie haben die Menschen reagiert?
Sehr unterschiedlich. Also es waren einige, die sich dazugestellt haben, die das Anliegen für sich selber auch so aufgenommen haben und ja mitgeschwiegen haben. Es war auch sehr viel Unverständnis oder Interessenslosigkeit zu spüren. Aber das, was die Menschen, die uns beeindruckt haben, das waren die, die sich eben auch eine Weile mit dazugestellt haben. Es waren aber nicht sehr viele gewesen. Also das war für uns auch immer wieder auch eine Enttäuschung zu sehen, dass trotz des großen medialen Interesses eigentlich so, dass dieses Mitgehen innerhalb der Bevölkerung doch begrenzt gewesen war.
Gab es Plakate, die erklärt haben, worum es geht?
Ja.
Vorher Plakate gemalt. Wir haben Kerzen aufgestellt. Wir hatten auch hier die Zeitung vor Ort informiert, die darüber geschrieben haben. Es haben uns viele Menschen angesprochen, auch persönlich kontaktiert, was uns tief betroffen gemacht hat, war, dass uns sehr schnell Menschen angesprochen haben, die selbst betroffen sind von sexuellen Übergriffen in der Kindheit, die uns teilweise davon erzählt haben, alle Altersschichten, Männer und Frauen. Wenn Ihnen eine Frau, die über 80 ist, erzählt, dass ihr das passiert ist und dass sie das gerade zum allerersten Mal in ihrem Leben überhaupt jemandem erzählt, dann sind das Momente, die einen zutiefst bewegen und die man nicht einfach so wegsteckt. Und es gibt einmal die Menschen, die in irgendeiner Form selber betroffen sind, entweder dass ihnen das selbst angetan wurde oder eben im nächsten Umfeld jemand betroffen ist, dann gibt es aus irgendeinem Grund Menschen, die da nicht hingucken mögen, die die Augen und die Ohren schließen, schnell vorbeigehen und mit diesem ganzen Dreck nichts zu tun haben wollen. Und was ich nicht sehe, das tangiert mich auch nicht. Und dann sind sicherlich aber auch Menschen, die in der Rolle der Täter da sind. Also wenn ich dran denke, wie viele Menschen durch das Internet heutzutage wirklich aus Neugierde oder aus irgendwelchen sexuellen Interessen sich auch Kinder anschauen, die vergewaltigt werden. Und es ist jetzt gerade wieder was aufgeploppt, wo 400.000 Menschen in einer so einer Plattform ausfindig gemacht wurden. Und das sind ja auch die Menschen, die uns tagtäglich begegnen. Und wenn die dann natürlich vorbeigehen an so einer Aktion, kann ich mir vorstellen, da ist schon allein das vielleicht noch irgendwo ein schlechtes Gewissen oder vielleicht auch, ich weiß nicht, was mit diesen Menschen los ist, die gehen natürlich weiter und stellen sich nicht dazu und stellen sich an die Seite solcher Kinder. Und es ist einfach ein riesengroßes Problem. Es ist ja bekannt, dass ungefähr jeder siebte Erwachsene betroffen ist von sexualisierter Gewalt in der Kindheit und wir können das nur bestätigen, also die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Gespräche mit den Menschen bestätigen das. Es sind unglaublich viele Menschen davon selbst betroffen.
Diese vielen bunten Kinderschuhe in unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Farben, Sandalen, Turnschuhe auf dem Marktplatz, das ist, wenn ich mir das so vorstelle, ein sehr, sehr starkes, sehr eindrucksvolles Bild. Haben Sie das bewusst so inszeniert, sage ich jetzt mal, oder in Szene gesetzt?
Das könnte man so behaupten, es war aber nicht so. Wie meine Frau schon sagte, wir haben uns hier an dem Tisch zusammengesetzt und einfach überlegt, ja, was können wir tun aus unserer Hilflosigkeit raus? Und das war eher eine Geburt eben aus dieser Hilflosigkeit heraus, weil wir eigentlich kein besseres Bild gefunden haben, was uns eingekommen ist. Das hätten wir uns selber nicht so vorstellen können, welche Kraft da in diesem Bild eigentlich drin gesteckt hat. Auch was mit dem Schweigen verbunden ist. Ich gebrauche immer das Wort, Schweigen kann so laut sein und das ist das, was wir erlebt haben. Dass man einfach sich zurückhält mit seinen Worten und einfach das, was man ausdrücken will, in einer anderen Form verdeutlicht und damit eben auch die Kraft einfach kommen lässt.
Das Schöne an diesem Bild der Schuhe war, dass Menschen dann auch in den Wochen darauf die Gelegenheit genutzt haben und selber noch ein paar Kinderschüchchen dazugestellt haben. Und das waren ganz berührende Momente für alle drumherum. Also da wusste man, da stellt jemand ein Symbol für seinen eigenen Missbrauch damit hin. Und das hat uns sehr berührt. Es ist uns auch sehr viel zugefallen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Als wir den ersten Mittwoch auf dem Pferdemarkt standen, waren auf einmal ganz viele Reporter da und Journalisten da. Und wir wussten das vorher gar nicht, aber genau an dem Tag war eine große Pressekonferenz im Kreishaus und der Landrat wurde interviewt. Und die hatten das mitbekommen, dass da in der Stadt noch eine Aktion ist und sind alle zu uns gekommen. Und dann wurde das gefilmt und wir wurden interviewt. Und das war wirklich bundesweit, stand das in den Zeitungen. Und das ist uns wirklich so zugefallen. Und daraus hat sich auch noch sehr, sehr viel entwickelt. Also wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir auch politisch aktiv werden müssen, damit sich auch in den Jugendämtern was ändert. Wir waren dann auch im Landtag und haben dort die Aktion mit den Schüchchen gemacht. Und es war einfach schon bekannt, dadurch, dass das eben bundesweit in den Zeitungen und in den Nachrichten teilweise war. Und wir haben sehr schnell offene Türen bekommen, also auch bei den Politikern und bei vielen anderen Organisationen. Ich glaube, was das Geheimnis war oder ist, das ist das, wenn man den Eindruck hat, man muss da jetzt irgendwie was tun, das darf so nicht bleiben, dass man tatsächlich in Aktion kommt. Wenn Sie anfangen, etwas zu tun, dann kann irgendwas gelingen, aber man muss sich bewegen. Und wenn wir jetzt hier sitzen geblieben wären und es einfach nur bedauert hätten und mitgeschimpft hätten, dann hätte sich nichts verändern können, dann wäre nichts in Bewegung gekommen. Es ist jetzt nicht so, dass wir mit unserer Aktion die Welt gerettet hätten, aber es sind viele, viele Dinge in Bewegung gekommen. Und wir arbeiten ja heute noch mit Menschen zusammen und sind heute noch in Einzelfallhilfen und versuchen heute noch politisch was zu bewegen, haben heute noch eine Selbsthilfegruppe und, und. Also es ist viel in Bewegung gekommen, aber das Geheimnis ist wirklich, dass man aufsteht und dass man anfängt, etwas zu tun. Es kann sein, also auch bei unseren Aktionen sind Menschen vorbeigegangen und haben gesagt, was schweigt ihr, ihr müsstet schreien bei diesem ganzen Unrecht. Ja, natürlich, jeder hat so seine eigene Wahrnehmung und möchte irgendwie was tun, aber dann sollen sie es tun, dann sollen sie eine Aktion machen, wo sie schreien. Unser Anliegen war es, eine Aktion zu machen, wo geschwiegen wird und wir haben es einfach getan. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Menschen anfangen, sich zu bewegen und was zu tun und hingucken, hinhören und dann können wir Kindern helfen. Und das ist ja unser Ziel, dass wir Übergriffe verhindern und egal, was wir tun, ich sage immer, wenn wir nur einen einzigen Übergriff verhindern, wenn wir einem einzigen Kind irgendwie helfen können, dann hat sich aller Einsatz gelohnt.
Sie haben, so wie Sie das beschrieben haben, also dass eben Menschen spontan stehen geblieben sind, auch mit ihnen gesprochen haben, auch über ihre eigenen Erfahrungen, dass sie selbst als Kinder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Das zeigt ja auch, dass eben, oder auch eben Menschen über den Pferdemarkt gehen, die die Kapuze ins Gesicht ziehen, wie auch immer, weil sie vielleicht Täter sind. Das zeigt ja einfach, dass es auch ein sehr breites Thema ist, was aber eben absolut unterm Teppich sich vollzieht oder abläuft. Und da denke ich, ist diese Aktion ja einfach wirklich ein sehr, sehr starkes Zeichen, um das eben in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja.
Das ist für mich auch nach wie vor immer wieder erstaunlich, ja, wie verbreitet eigentlich dieser sexuelle Missbrauch ist, wie verschwiegen es aber trotzdem ist. Das ist ja eine Diskrepanz, ein Widerspruch in sich. Eigentlich müsste ja, eben weil so viele davon betroffen sind, dieses Thema auch so breit in der Diskussion sein, wie man sich es nur vorstellen kann. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Im Wesentlichen macht sich die Diskussion, die öffentliche Diskussion, ja an Geschehnissen fest, die mal wieder sehr gravierend waren. Wenn Hunderte oder, ich kann jetzt keine Zahlen dazulegen, aber wenn wirklich schwerwiegende Fälle wieder bekannt worden sind, dann schlagen Hunderttausende Menschen die Hände über den Kopf. Aber die Alltäglichkeit dieser Geschehnisse, das ist ja eigentlich die Masse, die dahinter steht. Also auch der Missbrauch in den Familien, im engsten Familienkreis. Das macht eigentlich die Vielzahl von diesen Geschehnissen aus. Und das erschreckt mich immer wieder, also dieses Bewusstsein, dass es so verbreitet ist.
diese Gespräche, die Sie geführt haben mit den Menschen, daraus haben sich teilweise Kontakte ergeben, die auch noch weiterhin bestehen und die dann zu dieser Selbsthilfegruppe geführt haben. Wie war das?
Auch, ja. Mhm. Es gab einige Menschen, die jede Woche und immer wieder gekommen sind und wir haben dann irgendwann das so ein bisschen erweitert, haben uns nicht mehr wöchentlich getroffen, sondern dann jeden Monat einmal. Und irgendwann wussten wir, dass diese Aktion mit den Schüchen ein Ende haben wird. Und uns war aber klar, dass wir diese Menschen, die sich dort regelmäßig auch getroffen haben, dass wir denen auch irgendwo eine Plattform bieten wollen, wo sie sich weiter treffen können. Und ich habe mich dann erkundigt und zu dem Zeitpunkt gab es hier in Hameln und Umgebung keine Selbsthilfegruppe. Und dann haben wir halt eine gestartet und die lief auch ziemlich gut. Und leider ist im Moment wegen Corona das auch sehr schwierig, aber da sind eben auch wirklich Menschen hängen geblieben und haben sich gute Kontakte entwickelt. Eigentlich haben wir dann das Format so weitergeführt, dass wir einmal im Monat einen Infostand in Hameln hatten. Wir haben so ein Zelt und ganz viele Infobroschüren, wo aufgeklärt wird, wo wir eben Präventionsarbeit machen, wo wir mit Menschen ins Gespräch kommen, die mit Kindern zu tun haben, mit Eltern, aber auch mit Kindern und Jugendlichen, die vorbeikommen. Einfach, dass dieses Thema einmal im Monat bei uns in der Stadt präsent ist. Das ist halt im Moment auch, das pausiert im Moment auch und das bedauern wir natürlich außerordentlich und wir hoffen, dass das bald wieder losgehen kann, weil das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir immer wieder anstößig da sein müssen. Natürlich ärgern sich die Leute, wenn wir da mit diesem Thema stehen, viele Leute, weil sie damit nichts zu tun haben wollen, aber die paar wenigen, die wirklich dankbar sind und sagen, Mensch, das habe ich jetzt genau gebraucht und wo kann ich Hilfe bekommen? Und wenn es auch manchmal nur ein kleines Gespräch ist, ein bisschen Trost, den man geben kann, dann lohnt sich das schon.
In Nordrhein-Westfalen hat sich ja auf politischer Ebene einiges bewegt. Also Innenminister Reul hat ja das Thema Kinderschutz zur Chefsache gemacht infolge des Falles in Lüchte. Es gibt eine Kinderschutzkommission des Landtages. Wie sieht es in Niedersachsen aus?
Wir hatten ja auch diese Aktion vor dem Landtag gehabt mit den Schüchen, haben auch über diese Aktion mit anregen wollen. Ich nehme das nicht als Alleinanspruch, aber wir wollten mit anregen, dass eben auch in Niedersachsen eine Kommission eingerichtet wird, die sich um die Geschehnisse in Jugendämtern landesweit einmal kümmert. Die also wirklich sich Jugendamt für Jugendamt vornimmt und schaut, welche Mechanismen sind dort ähnlich gelagert wie hier in Hameln, die zu solchen Problemfeldern, wie es eben jetzt in Lüchte vorgekommen ist, dann führen können. Da ist sehr, sehr viel darüber diskutiert worden. Letztendlich hat dann der Landtag in Niedersachsen dieses Thema abgegeben an den Landespräventionsrat und hat da eine Kommission eingerichtet. Das war die sogenannte Lüchte-Kommission. Sie war aber eben nicht parlamentarisch und von daher eben auch einigermaßen beschnitten, was ihre Möglichkeiten der Recherchen angeht. Die haben trotzdem sehr fleißig, intensiv gearbeitet und im Ende des letzten Jahres ihren Abschlussbericht dann vorgelegt. Das waren sehr gute Anregungen, wichtige Anregungen, die für die Arbeit auch in den Jugendämtern mit Sicherheit hilfreich sind. Das hat sicherlich stattgefunden. Aus den Geschehnissen des Untersuchungsausschusses in Nordrhein-Westfalen heraus, ich muss jetzt in die Klammer noch ergänzen, da ist es ja auch in Probleme reingelaufen, dass eben Akten nicht vorgelegt wurden, dass eben auch Mitarbeiter des Jugendamtes Hameln die Aussagen verweigert haben und von daher die eigentliche Aufarbeitung ziemlich in Stocken gekommen ist. Das hat dann natürlich auch wieder zu Empörung im Niedersächsischen Landtag geführt, woraufhin das ganze Thema der Kommission nochmal neu besetzt wurde. Und es ist dann jetzt auch nochmal eine neue Kommission gegründet worden, die eben genau solche Themen nochmal herausarbeiten soll. Aber es ist schon ein sehr, sehr zäher Fortschritt dabei. Ne? Es sind jetzt schon mehr als 2 Jahre ins Land gegangen. Naja, und man beschäftigt sich jetzt immer noch mit Aufarbeitung von Themen, die Jugendämter betreffen. Ne? Und das sind Zeitabschnitte, da fällt es mir einfach schwer, mich dran zu gewöhnen. Ne? Da will ich mich aber auch nicht dran gewöhnen, dass es dann solche Zeitumfänge in Anspruch nimmt.
Ja, aber da ist es ja auch einfach sehr gut, dass Sie sozusagen am Ball bleiben. Und,
ja,
weitermachen.
Ja, wir versuchen es einfach immer wieder auch Abgeordnete mit anzuschreiben und oft darauf hinzuweisen, auf die Dringlichkeit, auch was die Lokalpolitik angeht, was den Jugendhilfeausschuss in Hameln angeht, versuchen wir immer wieder anzubringen, lasst uns da hingucken, lasst uns nicht müde werden, dieses Thema aufzuarbeiten und da auch ehrlich zu sein und auch das, was vorhanden ist, an Erkenntnissen da ist, lasst uns das auf den Tisch bringen und das diskutieren und da Erkenntnisse und Handlungen von abzuleiten. Und die Bereitschaft dazu, die ist begrenzt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
Sie sind ja auf verschiedenen Ebenen aktiv. Also ein großes Projekt, der Geborgengarten, ist am Entstehen. Was steckt dahinter? Wozu dieser Ort und für wen?
Das ist so ein Herzensprojekt von uns. Die ursprüngliche Idee war, dass wir für jeden Menschen, der betroffen ist oder gewesen ist, da in Lüchte, irgendwie was Dauerhaftes machen wollen. Also die Idee war, vielleicht für jedes Kind einen Baum pflanzen oder so entstand das eigentlich. Das ist aber dann ganz schnell größer geworden, weil wir können das nicht einschränken auf diese Menschen, denen das dort in Lüchte passiert ist, sondern es geht einfach um alle Menschen. Und nach unserem Kenntnisstand gibt es bisher in Deutschland keinen Ort, der an dieses Unrecht, was Kindern passiert, gedenkt. Und das geht auch nicht. Das gehört wieder zu diesem großen Schweigen. Und es hat sich dann so entwickelt, dass wir natürlich gesucht haben, aber uns das dann quasi auch zugefallen ist, dass wir ein Grundstück hier im Hamelner Stadtgebiet gefunden haben. Und wir dann Kontakt mit einem Landschaftsarchitekturbüro aufgenommen haben vor ja jetzt fast 2 Jahren und mit denen gemeinsam ein Projekt entwickelt haben, dass wir einen Ort haben, an dem Menschen mit dieser Thematik in Kontakt kommen können. Betroffene, ich sage es immer so, die sollen leichter wieder fortgehen von diesem Ort, als sie hingekommen sind. Also wenn uns das gelingt, dann ist das gut. Wir haben jetzt das Grundgerüst erschaffen und sind jetzt in der Phase, wo wir die Gelder dafür zusammensammeln werden. Das ist alles privat organisiert. Wir haben dafür einen Verein gegründet. Und wenn wir dann die nötigen Gelder zusammen haben, dann wird es in die Umsetzungsphase gehen. Es wird ein Kuratorium geben, wo die Inhalte ganz genau besprochen und beschlossen werden. Aber so die Themenbereiche, ich werde gesehen, ich werde gehört, mir wird geglaubt, ich bin nicht allein, es gibt Hilfe. Das sind sicherlich so die groben Bereiche, die dort besprochen oder sein werden. Es ist aber auch so, dass Menschen, die vorher noch nie Kontakt mit dieser Thematik hatten, vorsichtig herangeführt werden. Also präventiv soll dort auch gearbeitet werden. Es wird Veranstaltungen geben, es wird Führungen geben, eventuell Musikveranstaltungen, kleine Theateraufführungen. Man soll zur Ruhe kommen können. Also wir sind sehr, sehr gespannt auf diesen Ort. Wir haben zusammen auch mit Betroffenen und mit Fachleuten bis hierher entwickelt. Und so wird das auch weitergehen, dass Betroffene immer mit im Boot sind. Das sind die Menschen, die die Expertise haben, sage ich mal, die Erfahrung haben, die wissen, was sie brauchen. Uns ist klar, wir werden es nicht jedem recht machen können, aber wir versuchen wirklich möglichst alle oder viele Bedürfnisse da auch zu erfüllen und haben auch schon viele, viele positive Rückmeldungen. Ja, und wir freuen uns da schon sehr drauf. Es ist traurig, dass es so überhaupt sowas geben muss, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, wir können daran nichts ändern, dass das so ein schweres, aber weit verbreitetes Thema ist, aber wir wollen eben versuchen, mit unserer Arbeit da ein kleines Stückwerk beizutragen, dass es besser wird in dieser Welt.
Und ein Stück weit auch den Opfern ihre Würde zurückgeben.
Ja, mhm.
Ja.
Mhm.
Mhm. Ja, aber auch eine Möglichkeit geben, den Weg nach vorne zu sehen. Mhm. Also es soll weniger der Rückblick sein, auch nicht das Bedauern über das, was geschehen ist, sondern eigentlich eine Zukunftsperspektive dann entwickeln lassen. Wir können die Zukunftsperspektiven nicht für jeden Einzelnen ausarbeiten und da präsentieren, aber einfach Anstöße mitgeben, ne? Dass über die eine Darstellung und über die Gestaltung dieses Gartens sich die Betroffenen selber auch ihr Bild erzeugen können, wie kann es für sie weitergehen und was sind die Möglichkeiten, eben auch nach vorne kommen zu können.
Als Ort einen Garten zu haben, in dem Dinge wachsen, sich verändern, passt da ja auch einfach sehr, sehr gut. Also es ist einfach ja auch Leben.
Ja, der Garten als Symbol hat ja auch seinen Wert. Ne? Da kann man schon ganz tief zurückgehen, auch in der biblischen Bedeutung des Gartens. Der Garten Eden, der eben die Perfektion, das Einssein auch mit dem Göttlichen, das ist eine Perspektive, die also unbedingt nach vorne führt und auch zum Besseren hin. Und das ist natürlich damit verbunden. Und das Motiv des Gartens, das schleppt sich ja noch durch alle Kulturen durch, die genau dieses Bild dann immer wieder auch benutzen.
Sie haben das Stichwort Prävention genannt. Also auch, es soll Präventionsaktionen, sage ich jetzt mal, oder Präventionsangebote auch in diesem Garten geben. Ja. Prävention ist auch etwas, was Sie vorhaben, in die Schulen zu tragen, sobald auch das wieder
nicht nur vorhaben, sondern
Corona
im letzten Jahr, auch im Frühjahr, hatten wir schon eine sehr große Aktion geplant. Mhm. Wir hatten dazu ein Jugendzentrum in Hameln organisieren können. Das hätten wir für eine Woche lang belegt und dann Kinder aus Grundschulen und Kindergärten dahin eingeladen. Und das hätten wir dann auch noch ergänzt mit einer Reihe von Fachvorträgen. Da hatten wir wirklich hochkarätige Menschen, die dann auch zu dem Thema hätten beitragen können. Ja, das musste aber auch schon im letzten Jahr wegen Corona ausfallen. Wir hatten dann allerdings die Gelegenheit, im Herbst, im September des letzten Jahres, dann zwar nicht in diesem Jugendzentrum das durchzuführen, aber wir konnten in die Schulen reingehen und in die Kindergärten. Das Thema, was wir dann rübergebracht haben, das war eigentlich ein Puppenspiel. Und über dieses Puppenspiel wurde das Thema des sexuellen Missbrauchs angesprochen und den Kindern vergegenwärtigt. Und das ist von der ehemaligen Konstanzer Puppenbühne vorgestellt worden. Das ist die Irmi Wette, die dieses Thema dann präsentiert. Das Stück heißt Pfoten weg. Und sie ist da schon seit vielen Jahren mit diesem Stück in Deutschland unterwegs und versucht eben, es immer weiter zu verbreiten. Sie hat inzwischen auch eine Menge Mitstreiter, auch inzwischen in anderen Ländern gefunden, die eben sich auch dann daran beteiligen und auch dieses Thema weiter im gleichen Sinne mit in die Kindergärten und Schulen reinbringt. Und wir konnten das hier in Hameln, ich weiß nicht, wie viel hatten wir, 12 Schulen hatten wir, glaube ich, mit dabei. Ja. Ursprünglich hatten wir mal um die 1000 Kinder aus Kindergärten und Schulen ansprechen können. Das mussten wir aber eben wegen des geänderten Formats dann reduzieren. Aber immerhin, wir konnten 500 Kinder in diesen Tagen dann ansprechen.
Das musste natürlich alles Corona-konform laufen, aber das haben wir auch gut hingekriegt. Das war sehr aufwendig mit einem kleinen Team, überall die Bühne wieder auf- und abbauen, die ganze Technik. Was mich sehr, sehr beeindruckt hat, die Frau Wette, die hat eine ganz besondere Art, mit den Kindern auch umzugehen. Also jede Vorführung von denen, ich glaube, wir hatten 15 oder 16 Aufführungen, jede Vorführung war anders, weil die Kinder gehen ja mit in diesem Stück und das ist wirklich interaktiv und dann rufen die rein. Und diese Katzenkinder, die dann da spielen, die gehen ganz individuell eben darauf ein. Und das hat mich jedes Mal so berührt, wie die Kinder wirklich einzeln abgeholt wurden und hat mir auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig die Präventionsarbeit ist, und zwar in allen Altersstufen. Also das ist jetzt ein Stück, das ist für Kinder, so 5, 6, 7, 8 Jahre, ist das perfekt. Aber es muss eigentlich regelmäßig, jedes Jahr müssen die Schulen und Kindergärten dann auch, geht ja weiter, also wenn die dann älter sind, jetzt auch dieses ganze Mobbing übers Internet und so weiter, die müssten eigentlich jedes Jahr eine Woche haben, so eine Präventionswoche, wo dann altersgerecht das Thema immer wieder angesprochen wird, damit wirklich Kinder und Eltern da regelmäßig mit konfrontiert werden. Und das ist im Moment fast nicht möglich und das schmerzt uns natürlich auch besonders, weil wir wissen, Das immer wieder jetzt auch, war auch wieder hier Schule und Kindergarten zu. Dann sind Kinder, die bei Tätern eingesperrt sind, sage ich mal in Anführungsstrichen, die können sich ja nicht mal irgendwo hinwenden und keiner sieht die blauen Flecke und die Schläge, die sie bekommen haben. Also es ist noch schlimmer als sowieso schon und das schmerzt uns schon sehr. Und wir hoffen, dass das, ja, dass die Situation bald zu Ende ist.
Wir rechnen im Herbst, Frühherbst, das ist durchaus möglich, dass wir da die Chancen dann wieder haben. Aber fest auf dem Plan steht, dass wir doch diese Präventionstage wieder durchführen.
Unter den Kindern von Lüchte war auch ein Pflegekind. Sie selbst sind ja Pflegeeltern. Das hat Sie dann sicherlich dann nochmal besonders berührt.
Ja, das war ein guter Teil und der Nähe von uns zu diesem Thema, was uns auch so tief erschreckt hat. Auch die Mitarbeiter im Jugendamt hier in Hameln, die sind uns auch ja, als Personen bekannt. Und das hatte uns da eben nochmal zusätzlich drüber erschrecken lassen. Es ist ja manchmal so, dass man sich dann unter Jugendamtsmitarbeitern irgendwelche fürchterlichen Menschen vorstellt. Das ist ja gar nicht der Fall. Das sind ja Menschen, die es auch gut meinen. Die nach dem, was sie können, wie sie sich einbringen, versuchen, ihre Arbeit dann auch noch zu tun. Wie sich dann solche Fehler einschleichen können, das ist ja auch ein gutes Stück weit das Geheimnis, was da noch dabei ist. Da kann man natürlich darüber philosophieren, dass irgendwelche Regelwerke oder Verfahrensanweisungen nicht korrekt umgesetzt wurden. Die Frage ist aber, warum spürt man als Jugendamtsmitarbeiter diese Situation nicht? Das ist ja eine Ebene, die kann man nicht in Verfahrensanweisungen gießen, sondern das muss man spüren, an welchen Stellen wird es kritisch und wo kann ich nicht drüber weggehen. Und die Situation auf dem Campingplatz in Lüchte, die war haarsträubend. Und dennoch führte das nicht dazu, dass so eine ganz natürliche Bewegung entstand, da kann ich eigentlich nicht ein Kind hin vermitteln. Sondern ganz im Gegenteil. Über viele Jahre wurde immer wieder bestätigt, es ist eigentlich alles in Ordnung. Und das erschreckt so zusätzlich.
Also es gibt noch was ich mir eigentlich wünsche. Und zwar wünsche ich mir, dass noch viel mehr Elternpaare sich aufmachen und in dieses Abenteuer Pflegeelternsein einsteigen. Weil es ist meine ganz persönliche Überzeugung, dass es Kindern in gesunden, geordneten Familien auf alle Fälle besser geht, wenn sie sowieso aus welchen Gründen auch immer aus ihrer Ursprungsfamilie heraus müssen, dann glaube ich, dass es besser ist, in einer Familie aufgefangen zu werden, als in einem Heim. Und es ist so schade, dass die Jugendämter keinen riesengroßen Pool haben, wo sie zugreifen können. Also es wäre so schön, wenn es wirklich ganz, ganz viele Eltern gäbe, die sagen würden, ja klar, wenn dann Kind in Not ist oder Geschwisterkinder da sind, die sind in Not und brauchen für eine Zeit ein Nest. Wir machen unser Haus auf, wir machen unsere Tür auf. Und wenn es eine gute Zusammenarbeit gäbe zwischen Jugendämtern und diesen Eltern, wenn das wertschätzend wäre, wenn man sich da auch fortbilden könnte und es einfach Jugendämter auch nicht aus Not vielleicht Kinder irgendwo unterbringen, wo es vielleicht nicht ganz so gut wäre oder wo sie gar nicht so ein gutes Gefühl haben. Und das würde ich mir irgendwie wünschen. Ich glaube aber, dass das auf beiden Seiten wichtig ist, weil gerade so auch Pflegeeltern sein hat keinen besonders guten Ruf. Also da kommen diese Diskussionen, ja, da werden das Jugendamt klaut irgendwie Eltern die Kinder und dann gibt es Pflegeeltern, die verdienen da ganz viel Geld dran und eben dann auch so ein Fall wie Lüchte. Das macht natürlich das, oder das Jugendamt, das ist ganz schrecklich mit denen, da arbeiten ganz fürchterliche Leute, bloß nicht mit denen irgendwie was zu tun haben. Und ich glaube, das müssen wir auch aufbrechen. Wir müssen ein System versuchen zu schaffen, wo wir Kinder gut betreuen können und wirklich gut unterbringen können, die in ihrer Ursprungsfamilie aus welchen Gründen auch immer nicht bleiben können. Und ich glaube, das haben wir im Moment nicht. Ich glaube, es mangelt an Pflegeeltern, obwohl ja eigentlich ganz viele ihre Häuser oder die Kinder sind groß und sie hätten eigentlich Platz und da wäre vielleicht sogar die Ausbildung, ich glaube, da muss gearbeitet werden und das ist eigentlich ein Traum von mir, dass wir da so eine Lösung auch finden, gemeinsam mit den Jugendämtern.
Da sind ja ganz viele Halbwahrheiten oder da ist ja auch ganz viel Aufklärungsarbeit nötig, weil also dass Pflegeeltern viel Geld damit verdienen, das stimmt ja wahrscheinlich eher nicht.
Ja, das ist immer die Frage, was ganz viel Geld ist. Und da ist natürlich die Spanne dieser Vorstellung auch weit gespannt. Ja, man kriegt Pflegesätze, die sind aber öffentlich einsehbar und festgelegt. Da gibt es keine Geheimnisse darum. Man kriegt einmal den Unterhalt bezahlt, sodass man eben eigentlich keine Kosten hat und eine relativ geringe Vergütung der eigenen Aufwendungen. Das sind wenige 100 € im Monat, die dafür dann da sind. Aber es ist ein 24-7-Job und dem muss man sich einfach stellen. Das muss man so sehen.
Im Zusammenhang mit dem, was Sie eben gesagt haben, also was müsste sich Ihrer Meinung nach an den Strukturen verändern, um das System zu verbessern, also um vielleicht auch mehr Eltern dafür zu gewinnen?
Also was wir eigentlich festgestellt haben, es ist ja ganz individuell. Es gibt, ich finde es auch immer schwierig zu sagen, die Jugendämter, weil jeder Mitarbeiter im Jugendamt ist anders. Und das, worauf es ankommt, ist, glaube ich, die Haltung jedes Einzelnen. Und natürlich auch die Haltung des Amtes. Und das ist immer von oben her. Und ich weiß von jungen, motivierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wirklich versucht haben, auch ihr Bestes zu geben und neue, gute Sachen durchzusetzen, aber die einfach ausgebremst werden. Und ich glaube, an der Haltung muss gearbeitet werden, dass wirklich das Wohl des Kindes absolut im Fokus steht und alles, was damit drumherum ist. Und es kann nicht zum Wohl des Kindes sein, wenn eine Mitarbeiterin 40 Fälle hat. Ja? Und vielleicht so in diesem Einsatz die Haltung von oben her und wirklich die Strukturen nochmal überdenken. Ist es richtig, dass Jugendämter im Prinzip gar keine Fachaufsicht haben? Also uns war das auch gar nicht so bewusst, dass eigentlich in einem Kreisjugendamt letztlich der Landrat das letzte Aufsichtsorgan ist. Und das sind Dinge, da muss man einfach nochmal drüber nachdenken, ob das so gut ist. Was ich mir auch wünschen würde, dass es eine Stelle gäbe, also als wir sehr aktiv gearbeitet haben und viel in den Medien waren, haben wir sehr viele Anrufe auch von Menschen bekommen, die ganz verzweifelt waren und uns ihre Erfahrungen mit dem Jugendamt mitgeteilt haben. Und wir haben gemerkt, es muss so eine Stelle geben, so eine Art Ombudsstelle, wie auch immer, die aber auch Einfluss hat. Also wenn da ein Fall geschildert wird von einem Bürger, der sich wirklich mal die ganze Traurigkeit, die ganze Wut von der Seele reden möchte, da muss es eine neutrale Stelle geben, wo auch Bürger, wo auch Lehrer, wo auch Ärzte, wo auch die Polizei mit dem, wo sie nicht weiterkommt beim Jugendamt, hingehen kann und wo diese Stelle dann wirklich auch im Jugendamt Zugriff auf Akten hat oder auch vor Ort die Fälle besprechen kann, dass dann da auch etwas getan wird. Und sowas gibt es noch nicht. Es ist so diese große Hürde Jugendamt und man viele Bürger, die versucht haben, auch irgendwas zu melden, wo sie Verdacht haben, dass da irgendwo Kindeswohlgefährdungen sind, kommen gar nicht weiter. Und das sind Dinge, die müssen verändert werden. Da muss an den Strukturen was verändert werden. Ich weiß nicht wie. Wir sind einfache Bürger, mein Mann und ich. Ja? Wir sind keine Fachleute, aber dafür gibt es die Fachleute. Wir sehen nur, wo es hakt und wo Not ist. Und da muss sich was verändern, und zwar bald und nicht immer wieder die gleichen Dinge von vorne aufrollen.
Was ich auch noch sehe, das ist dieser große Spagat, den dem Jugendamtsmitarbeiter unterliegt. Auf der einen Seite hat er Hilfen zu bewilligen, sieht ja auch oft, welche Hilfen wirklich notwendig sind. Auf der anderen Seite sitzt ihm natürlich auch mal wieder das Geld im Nacken. Das heißt, es gibt natürlich die Finanzmenschen im Jugendamt, die wieder sagen, nee, komm, also immer mal halblang. Man kann nicht alles bewilligen, was gut wäre, dann springt es unseren Rahmen. Und diesen Spagat muss so ein Jugendamtsmitarbeiter auch aushalten. Und dann einen Weg darüber finden. Und ja, da habe ich keine Lösung zu. Ne? Aber letztendlich ist das ein und dieselbe Person, die beide Themen befriedigen muss. Ne? Auf der einen Seite die Vorgesetzten aus der Finanzsparte, die natürlich darauf aus sind, nicht allzu viel an Jugendhilfe zu gewähren. Auf der anderen Seite das Bewusstsein darum, dass eigentlich noch viel mehr gebraucht würden. da habe ich auch keinen Weg für, wie man da rauskommt. Aber an das Thema müssen wir drangehen, dass man ein und dieselbe Person nicht mit diesen beiden Polen dann einfach alleine lassen kann.
Ja, und ich denke, wenn man sich die gesamtgesellschaftlichen Kosten anschaut, dann ist sowieso die Frage, ne, ob es nicht teilweise ein bisschen kurz gedacht ist, wenn man eben heute spart und das dann hochrechnet auf viele Lebensjahre, ja, die ein Mensch vielleicht Therapien braucht, weil eben Gewalt angetan wurde.
Im Zuge unserer Arbeit seit 2,5 Jahren jetzt fast, haben wir natürlich auch ganz viele interessante, wunderbare Menschen kennengelernt, die auch im Kinderschutz tätig sind. Unter anderem auch Frau Professor Zietelmann, die ja auch in dem Bereich tätig ist, dass sie wirklich Menschen, die in der Ausbildung sind zu Sozialarbeitern und so weiter, dass die wirklich lernen, wie umzugehen ist mit Kindeswohlgefährdung, dass die diese Thematik der sexualisierten Gewalt in der Kindheit, dass die wirklich mit in die Ausbildung reinkommen und so. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass die jungen Leute vorbereitet sind, dass die Familienrichter vorbereitet sind, alle Ärzte, Staatsanwälte, Anwälte, Erzieher und so weiter. Und dann auch die Menschen im Jugendamt und auch die Landräte und auch die Politiker und so weiter, die müssen einfach darum wissen und ein fundiertes Hintergrundwissen vermittelt bekommen. Und ja, da freue ich mich, dass jetzt zum Beispiel Frau Zietelmann da schon sehr fleißig bei ist. Und ich hoffe, dass sich da viele anschließen werden.
Nochmal zurück zum Thema Pflegeeltern. Was hat Sie selbst ganz am Anfang bewogen, ein Pflegekind aufzunehmen?
Ja, das geht bei mir zurück auf etwa 25 Jahre zurück. Ich habe 3 leibliche Kinder. Und als die so einigermaßen laufen konnten, da fühlten wir uns stark genug zu sagen, komm, so für eine Bereitschaftspflege, da haben wir schon die Kraft. Und dann haben wir uns eben beim Jugendamt gemeldet, dass wir für eine kurze, begrenzte Zeit ein Kind auch noch bei uns mit aufnehmen können. Haben wir gesagt, das kriegen wir schon noch hin. Naja, und dann kam es dazu, dass relativ bald, nachdem wir uns beim Jugendamt gemeldet haben, eben ein Pflegekind, ein Bereitschaftspflegekind vermittelt wurde. Allerdings dann auch gleich mit dem Hinweis, na, es könnte auch was länger dauern. Außerdem, es könnte was länger dauern, ist inzwischen, sind 25 Jahre vergangen. Das heißt, das Kind ist bei uns aufgewachsen, ins Leben entlassen und wir begleiten es auch immer noch wie ein eigenes Kind.
Ja. Wir sind ja gepatchworked. Ich habe auch 2 Pflegekinder großgezogen. Für uns war das von Anfang an klar, dass wir uns um Kinder kümmern möchten. Und weil wir wussten, dass händeringend Pflegeeltern gesucht werden, war das von Anfang an für uns der Weg. Ja, und meine große Tochter ist inzwischen auch 24. Die wird jetzt 25. Die hat einen guten Start ins Leben. Dann haben wir noch einen Pflegesohn und wir beide zusammen haben jetzt noch was Kleines, der auch seit 3 Jahren hier bei uns ist.
Was bekommen Sie von den Kindern zurück?
Erstmal enorm viel Liebe. Die Kinder, die verschreiben sich einem vollständig. Ja, also ich erlebe das als eine Erfüllung. Einfach Kinder zu erleben, die ihr ganzes Vertrauen einfach so vorbehaltlos einem entgegenschmeißen. Das reicht mir eigentlich auch.
Ja, es ist auch anstrengend. Das sind schon besondere Kinder, die haben ihr Päckchen dabei. Päckchen ist noch liebevoll gesagt.
Es sind Pakete, die sie die Kinder oft mitbringen.
Pakete, die sie dabei haben. Also man lässt sich schon auf was ein. Man muss Erfolg irgendwie neu definieren. Also das, was wir so als Erfolg sehen oder gerne hätten, das ist nicht immer so. Und man muss sich da auf neue Dinge auch einstellen. Und es laufen auch Sachen nicht so, wie man sich die unbedingt wünscht. Das passiert auch. Also ich habe auch sehr schwere Zeiten hinter mir. Das Schwerste war tatsächlich, waren Auseinandersetzungen mit verschiedenen Jugendämtern. Und es ist so bei diesen Kindern, sie brauchen oft Therapien, sie haben oft Schwierigkeiten in der Schule. Natürlich sind auch Kontakte mit den leiblichen Eltern da. Es ist schon auch Arbeit, es ist anstrengend, es laufen auch manche Tränen, aber ich würde es immer wieder tun.
Was machen Sie, um Kraft zu tanken für Ihr Engagement?
Wir versuchen schon auch immer wieder Zeiten für uns zu haben, wo wir uns Auszeiten gönnen. dass wir einfach mal rausfahren. Wir haben uns jetzt vor ein paar Monaten ein Wohnmobil angeschafft und wollen ja in diesem Sommer es auch noch hinkriegen, mit dem viel unterwegs zu sein, um einfach auch ja mal aus diesem Alltag auszubrechen und darüber dann auch Kraft zu schöpfen.
Also mir gibt halt auch viel, viel Kraft. Das sind so diese positiven Rückmeldungen von Menschen, wo man wirklich merkt, das ist jetzt gut, dass wir sie begleitet haben. Da konnten wir irgendeinen Konflikt oder irgendein Problem lösen oder ein bisschen dazu beitragen, dass irgendwas ein bisschen besser wird. Das gibt mir schon viel Kraft. Und also es ist auch so, wir sind gläubige Menschen und der Glauben gibt uns auch sehr viel Kraft. Ich glaube, bin diejenige, die eigentlich so die Einzelgespräche auch führt mit Betroffenen. Und es ist schon sehr viel, sehr Schweres dabei. Und ich glaube, wenn ich da nicht wüsste, dass ich das auch abgeben kann und wo ich auch Kraft schöpfen kann, dann wäre es auch leicht daran zu zerbrechen. Und da kann ich eigentlich ganz klar sagen, dass ich das aus Glauben heraus, also durch meinen Glauben da die Kraft bekomme.
Also Sie führen Einzelgespräche mit Menschen, die sich in der Selbsthilfegruppe organisiert haben?
Nicht nur das, sondern die überhaupt betroffen sind. Mhm.
Machen Sie das dann auch beruflich? Oder?
Nein, das ist tatsächlich alles ehrenamtlich, was wir machen. Ich habe den großen Vorteil, dass ich nicht arbeiten muss, also für Geld. Wir sind wirklich in der dankbaren Lage, dass das so geht, dass mein Mann genug Geld verdient und ich das dann wirklich so machen kann.
Dann wären wir jetzt eigentlich auch schon beim Werbeblock. Wie kann man den Geborgengarten unterstützen und wo kann man sich informieren?
Ja, ich denke, erstmal die Information ist schon mal sehr wichtig, dass man erstmal weiß, was verbirgt sich denn dahinter. Das haben wir hier nur anreißen können. Wir haben eine Internetseite, das ist www.geborgengarten.de. Da findet man dieses Projekt dann vorgestellt, da ja, kriegt man es auch visuell vor Augen geführt, wie sich der Garten präsentieren wird. Die Ideen, die dahinter stehen, werden da auch aufgeschlüsselt und da gibt es natürlich auch dann Hinweise, wie man auch den Garten unterstützen kann.
Ja, und wir sind natürlich super dankbar für jeden, der sich auch Gedanken macht, wie wir das Projekt möglichst schnell finanzieren können. Wenn jemand das auf dem Herzen hat, gern auch mit einer größeren Summe, der soll uns kontakten. Wir kommen gerne vorbei oder der kann auch gerne hierher kommen. Also wenn jemand so das Gefühl hat, ja, das ist es, da möchte ich mit einsteigen, bitte, bitte gerne melden. Also es kommt jetzt wirklich auf die Menschen drauf an. Also wir machen das ehrenamtlich nebenher und wir sind da keine Profis irgendwie groß im Geld einwerben, aber ich glaube, die Menschen, die es betrifft und die spüren das auch, die sagen, ja, das ist mein Projekt, da möchte ich mit einsteigen, da möchte ich was geben und wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Euro, also wer was geben möchte, aber nicht viel geben kann, wir freuen uns darüber und wenn da jemand ist, der sagt, ja, ich bezahle das Ding, dann freuen wir uns da auch drüber. Also so die Spanne hat es. Genau, wir sind sehr, sehr gespannt jetzt auf die nächsten Wochen und hoffen, dass wir das bald umsetzen können. Ja,
ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer sehr, sehr wichtigen Arbeit. Also Sie sind ja, in sehr verschiedener Weise aktiv. Und ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Danke, dass Sie hier waren.